together. Talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Medien. Mit dabei sind unsere Gästinnen aus dem letzten Jahr, Martina, Sophie, Magdalena und Thomas. Martina.
Wenn man das ans Burgenland denkt, fällt einem sofort der Neusiedlersee ein und man stellt sich eine sehr flache Landschaft vor mit viel Schilf und Steppenvögeln und so weiter. Und das Südburgenland sieht ja eher ein bisschen aus wie die Oststeiermark, wie die Südoststeiermark, also sehr hügelig, sehr beschaulich. Es gibt noch sehr, sehr wenig Tourismus, abgesehen von dem Kurort Bad Ratzmannsdorf. Und es ist eben, wie du richtig gesagt hast, ein bisschen kommen natürlich auch viele zurück raus, aus der Stadt, also gerade in den Corona-Zeiten jetzt hat man das bemerkt, dass das sehr, sehr viel gekauft wird und umgebaut wird und es kommen viele Städter. Und ich habe das ganz spannend gefunden, dieses Zusammentreffen eben aus den Zugereisten und aus den Hiesigen und aus den Beziehungen, die sich daraus entspinnen können, und habe mir dann aufgrund von Beobachtungen einfach eine Geschichte zusammengesponnen. Und in der Geschichte kommt das Ehepaar Paul und Eva, er ist Architekt, sie ist Hausfrau. Er ist Architekt oder, wie man später fährt, möchte gern Architekt, weil ihm fehlt eine wichtige Prüfung. Dann braucht er immer einen Zivilingenieur, der ihm quasi die ganzen Verträge absegnet. Und er versucht halt dort das zu machen, was er am besten kann. Und das ist Dackeln und Broden, also quasi Dackeln, also mit den Baugesellschaften da ein paar Linke drehen und Broden, wie man halt sagt, eine Broden bei den lokalen Frauen. Und die Eva leidet am Anfang wahnsinnig in dieser Ehe und hat sich zum Teil auch schon abgefunden und resigniert und ich mal pflanzen und nutzt das Gelernte dann, um sich an den Paul zu rächen. Also am Anfang ärgert sie ihn nur ein bisschen und dann wird das Ganze halt immer ärger und ärger und ärger und dann nehmen die Dinge in. Also ich habe sicher einen britischen Humor, also durch meinen Mann jetzt auch, also eher so einen schwarzhumorigen Humor, den ich natürlich auch vertrete in dem Buch, ja, der manchmal auch ein bisschen böse oder ein bisschen absurd ist, ja. Also sehr britisch, sehr schwarzhumorig, manchmal auch ein bisschen tief. Also ich habe ja, weiß ich nicht, also Gott sei Dank nur positives Feedback auf das Buch gehabt, eben genauso wie du sagst, dass die Leute sagen, sie mussten laut lachen, wo der Partner dann sagt, bist du irre? Konnten nicht aufhören zu lesen. Also am Anfang ja, war es irgendwie normal und dann hat das Buch immer mehr Fahrt aufgenommen und sie konnten es dann einfach nicht mehr weglegen. Ja. Und ich glaube, das kommt auch aus meiner Vergangenheit als Kolumnistin, dass ich eben so konditioniert worden bin, du darfst alles außer langweilen. Ja. Also ich habe einfach ja, einen sehr, 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 glaube ich, schnellen, witzigen Schreibstil durch diese ganzen Kolumnen. Das heißt, mein Ding war, ich habe mich jeden Tag hingesetzt, meistens so um 9 Uhr. Zuerst habe ich noch Yoga gemacht und dann habe ich geschrieben. Und mein Ziel war es, 10.000 Zeichen am Tag. Das ist sehr, sehr viel. Also ich glaube, wenn jemand nicht quasi jetzt aus der eine schreiberische Vorerfahrung hat, ist das vielleicht ein zu hoch gestecktes Ziel. Aber es muss ein Ziel geben. Mhm. Und es ist nicht immer zu schaffen. Ich glaube, an so Tagen, wo gar nichts geht, dann muss man halt quasi nicht recherchieren oder sich oder alte Kapitel überarbeiten. Aber man darf nicht aufstehen. Also man darf, man muss mindestens bis... Ich bin meistens bis 2 oder 3 am Nachmittag gesessen und du stehst da jetzt nicht auf. Ja, weil wenn man wartet, bis einem die Muse küsst, das passiert nie oder ganz, ganz selten. Ja, dieses, oh Gott, ich muss warten, bis ich einen guten Tag habe, bis ich einen kreativen Tag habe. Einfach vor diesem leeren Blatt Papier, da heutzutage vor diesem leeren Word-Dokument sitzen. Also ich schreibe noch ganz klassisch auf Word. Es gibt zahlreiche Autorenprogramme, aber brauche ich nicht. Und schaue das weiße Blatt an oder das weiße digitale Blatt an und tue es, ja. Und noch ein Tipp, schalt vorher Instagram und Facebook aus. Ja. Andere, dann weiß ich nicht, 3 Stunden später in irgendeinem Online-Shop und kauft Schuhe. Ja, das geht natürlich auch nicht. Ja.
Sophie. Einerseits muss man eh dankbar sein dafür, wenn man seinen Job so ausüben kann, eben wie bei mir halt auch sehr digital alles und eh alles funktioniert. Andererseits denke ich mal da sehr oft, es wird von uns alle halt jetzt erwartet, dass wir komplett normal funktionieren, aber wir sind halt eigentlich eingeschränkt in unserem normalen Leben und das schränkt natürlich auch, oder das drückt, wie ich ja zuerst schon gesagt habe, eben auch auf die Stimmung und ich bin nicht so leistungsfähig, wenn es mir mental nicht so gut geht. Und in dem 4. oder 5. Lockdown eigentlich in Wien ist das halt jetzt schon komplett wurscht und es nimmt da keiner Rücksicht drauf, dass es dir vielleicht nicht so gut geht gerade. Mhm, vor allem einfach auch in der Weihnachtszeit finde ich, fällt es einem dann besonders stark auf, weil wir haben schon einen sehr starken Familienzusammenhalt, auch vor allem meine Onkel und Tanten, wir sehen uns auch in der Weihnachtszeit meistens recht viel und das fällt halt jetzt eigentlich auch als flach und eigentlich schon das zweite Jahr und das ist sehr traurig. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen intolerant auch wirken, aber wenn ich mich auf jede Diskussion einlassen würde, die in meinem Postfach landet und auf jede Kritik, dann würde ich einfach das mental, glaube ich, nicht mehr bocken. Und gerade beim Thema Impfen, also ich bin, wenn irgendwer mir konstruktives Feedback gibt, bin ich immer offen und ich habe auch schon sehr oft sehr liebe Nachrichten gekriegt und mir ist irgendwas gesagt worden, dass ich irgendwas anders hätte sagen sollen oder besser hätte machen können. Und ich lerne voll gern dazu. Also mir kann man wirklich sehr viel sagen, aber bei dem Impfthema bin ich sehr rigoros und da lasse ich einfach auch keine eigenartigen, komischen Meinungen für mich zu. Also die können schon eher eine Meinung haben, aber ich will mich dazu dann nicht äußern, weil ich bin nicht dann in der Position als Influencerin, der mir einfach so eine Nachricht hinschreibt, dass ich denen dann irgendwie erklären kann, wie ich das halt sehe, weil die lassen sich von mir sowieso nicht überzeugen. Deswegen sehe ich den Grund nicht, dass ich da dann meine Lebenszeit dafür verschwende, dass ich denen dann 10 Minuten eine Nachricht schreibe, nur dass wir dann zurückschreiben, ja, ist mir eh wurscht, stimmt alles nicht und ich kaufe mir jetzt Ivermectin oder wie das ist, Pferdeentwurmungsmittel heißt, weil ich werde die nicht ändern. Und das Ding ist aber, ich habe eigentlich, bevor ich diesen Impfrant da vor 2 Wochen da loslassen habe, eigentlich ja glaubt, dass ich den Großteil dieser Follower eh schon lang verscheucht habe, weil ich habe mich eigentlich vor einem Jahr, wie die Impfung aufgekommen ist, seit einem Jahr rede ich davor, dass diese Impfung gut ist und diese Impfung wichtig ist und ich habe da in dieser Zeit immer wieder Nachrichten gekriegt. Aber dann eben vor 2 Wochen jetzt, dass da nur mal so viel Leute mir quasi entfolgen, deshalb hätte ich mir eigentlich nicht gedacht, weil ich eigentlich dann immer schon recht viel Zuspruch gekriegt habe, aber dann, wie ich das halt nur mal losgetreten habe, habe ich noch mal sehr viel ungute Nachrichten gekriegt und halt einige haben mir dann entfolgt, aber ja, also das ist, da denke ich mir einfach so, ja, mein Gott, nein. Ich mache bei mir zum Thema die Dinge, die mir wichtig sind und das Thema Impfen ist mir einfach wichtig, weil ich auch weiß, wie wichtig es ist und wie ja, essentiell es einfach ist für das, dass die Pandemie irgendwann auch vorbei ist. Ehrlich gesagt, ich denke nicht langfristig drüber nach, soll ich das jetzt zum Thema machen oder nicht. Also ich meine, bei diesem Impfposting, von dem wir da jetzt eh die ganze Zeit reden, habe ich schon kurz drüber nachgedacht, soll ich das jetzt wirklich posten, weil natürlich ecke ich damit bei manchen Leuten auch an, aber mir ist lieber, ich habe 200 Follower weniger und die ja, sind halt dann einfach weg. Und ich habe aber das gesagt, was ich wirklich sagen will und was mir wichtig ist, als ich ja, verschweige zu dem Thema. Ich bin halt einfach auch der Meinung, dass wir als Influencer auch eine gewisse Vorbildwirkung haben können oder haben sollen und dass wir mit unseren Follower auch sehr ja, bedacht und achtsam umgehen sollten. Und deswegen, also ich schaue ja auch bei meinen Kooperationen, dass das alles passt und dass ich das gut einbinde und dass das zu mir passt und dass das kein Schaß ist. Ich mache keine Kooperationen, die ich nicht vorher mit Produkten oder Marken, die ich nicht vorher ausprobiert habe, bei denen ich nicht zu 100% sagen kann, dass ich das wirklich geil finde. Also eben deswegen sind auch Themen, die ich halt dann dort kommuniziert. Das sind Themen, die mir halt einfach auch wichtig sind. Und also ich muss schon sagen, dass ich, wenn ich so gesellschaftlich-politische Themen wahrnehme, wo ich merke, das ist extrem wichtig, dass darüber geredet wird, versuche ich mich eigentlich auch schnell einmal damit zu beschäftigen, dass ich dann halt einfach auch was dazu sagen kann. Ich gebe vielleicht nicht immer sofort eine Meinung dazu ab, aber ich versuche Aufmerksamkeit zu schaffen oder versuche andere Leute irgendwie eine Stimme zu geben oder Teilsachen dazu, wo ich das Gefühl habe, das macht Sinn oder das sind fundierte Quellen, die man angeben kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mega vorsichtig bin, wenn ich über Dinge rede, sondern versuche halt immer schnell mal Aufmerksamkeit zu geben, wenn ich merke, irgendwie ist es wichtig.
Thomas.
Ja, ich kann es jetzt gerade aktuell berichten, weil ich mir eben gerade alles zusammenpacke für meine Reise in die Ukraine. Da geht es natürlich auch um Routenplanung, da geht es darum, mit wem ich dann dort arbeiten kann, weil ich spreche weder Russisch noch Ukrainisch. Das heißt, ich brauche in jedem Fall Übersetzerin, Übersetzer. Es wird eine Übersetzerin werden aus verschiedenen Gründen dort. Und die Reiseroute, sozusagen geht es auch darum, Logistik herzustellen, Kontakte zu knüpfen. Und das sind halt dann verschiedenste Kontakte. Zum Beispiel eben, wenn es nach von Kiew, also es geht mal nach Kiew, dort ist sozusagen die Homebase, weil dort sind die Verkehrsverbindungen am günstigsten. Da werde ich mit dem Zug hinfahren, wenn es dann zu meinem Reisezeitpunkt hoffentlich auch immer noch so läuft wie jetzt. Die letzten zwei Reisen waren ich mit dem Zug, bin dann in Kiew und werde von dort dann eben verschiedene Ziele ansteuern. Das eine Ziel wird Kharkiv sein im Osten, sehr nah an der russisch-ukrainischen Grenze. Es wird wahrscheinlich nach Dnipro gehen. Es wird vielleicht auch nach Odessa gehen. Und da bereitet man sich halt vor, zum Beispiel in Kharkiv dann einen Kontakt herzustellen zum örtlichen Spital. Da gibt es jemanden, den ich über jemanden kenne, der dort ein leitender Arzt auf der Urologie ist. Und jetzt ist natürlich die Urologie nicht jetzt mein Hauptinteressensgebiet jetzt in der Ukraine, weil das eigentlich eher das, was uns, sage ich jetzt mal, im Moment interessiert, ist die Situation in der Traumaabteilung, sprich also Emergency Room oder halt also ja, Notaufnahme, beziehungsweise alles, was mit der Chirurgie zu tun hat. Und dann versucht man ja natürlich über diesen Kontakt dann den Kontakt zur Chirurgie herzustellen, mit einzelnen Leuten dort vor Ort Kontakt aufzunehmen, vielleicht auch mit der Territorialverteidigung. Das Ganze wird dann auch noch so vorbereitet, dass ich natürlich auch bei der ukrainischen Botschaft hier in Wien vorspreche, dass man entsprechende Akkreditierungsunterlagen braucht bei der ukrainischen Armee. Das muss alles, auch dieser ganze Prozess passieren, dass man versucht, an Interviewpartner zu kommen, dass man sich ein, das ist ja mittlerweile sehr, sehr gut. Es gibt verschiedene Gruppen auf Telegram oder eben auch auf Facebook, wo die Journalisten sich vernetzt haben und Journalistinnen, wo eben die Fixerinnen und Fixer dort sind, Übersetzerinnen, alles was so Fahrer, Fahrerinnen, alles Mögliche, ja, das ist dort zu finden und da kommuniziert man und da vernetzt man sich und da sind dann einige hundert Leute, die halt gerade entweder dort schon sind oder gerade wieder hinfahren oder gerade heimfahren und da tauscht man sich halt aus, ja. Also es ist auch viel durch diese ganzen Gruppen sehr viel leichter geworden, sich vorzubereiten. Dann geht es ans Einkaufen, das ist auch immer wichtig. Also Maltesers habe ich schon erwähnt oder sonstige Formen von Schokolade auch andere Dinge. Aber zum Beispiel kommen wir dann drauf, ja, eben, ich habe sie auch schon sozusagen euch auch gezeigt, ja, ein neues Mikrofon für die Kamera, weil das alte war, irgendwie war man nicht mehr sicher, ob das wirklich noch tauglich ist. Dann habe ich es getestet, war ich nicht so glücklich. Und ich kann mir da keinen Wackelkontakt leisten. Aber ich weiß nicht, ob ich dort was kriege und so weiter. Also Batterien, zum Not für den Notfall, in Arbeit mit Akkus und alle möglichen sozusagen Dinge, die halt an Ausrüstungsgegenständen sind. Ganz besonders schwierig ist im Moment an entsprechende Schutzausrüstung zu kommen. Das ist nämlich alles ausverkauft, sage ich jetzt mal. Also ist ganz schwer im Moment an Kevlarwesten, Helme und Ähnliches zu kommen. Warum? Weil natürlich alle jetzt einkaufen. Ja? Also die Hilfsorganisationen, wahrscheinlich auch irgendwie ukrainische, sage ich mal, Freiwilligenverbände, Milizen, keine Ahnung, und eben auch Journalisten. Also es ist sehr teuer im Moment und schwierig zu kriegen. Das heißt, das muss man sich dann auch verschaffen, weil ich habe da zwar auch eine Schutzkleidung zu Hause, ja, so eine entsprechende, nur ich wollte ein bisschen was Besseres haben, weil was ich habe, ist nur so Splitterschutz und ich wollte wirklich mit Kevlarplatten und das habe ich dann wieder von einem Kollegen aus Deutschland, der das nicht braucht, gerade mir mit DHL schicken lassen und und. Also es ist relativ viel zu Logistikaufwand im Vorfeld. Was braucht man noch? Ein zweites Handy braucht man, ja, logischerweise, weil du willst ja dort mit der lokalen SIM-Karte arbeiten, wo vielleicht auch mehrere SIM-Karten reingehen. Und es hört dann irgendwann auf. Das ist eine wichtige Frage für Reporterinnen und Reporter, Bleistift oder Kugelschreiber. Bleistift, ja, weil er einfach, wenn kann man spitzen und der ist leichter zu handeln als der Kugelschreiber. Aber es gibt natürlich auch ganz schöne spezielle Kugelschreiber, die man dann auch mitnimmt, die nämlich auch sehr gut sind und so Heavy-Duty-Kugelschreiber. Also da hört es dann irgendwie auf, beim, sage ich jetzt mal auch noch, das ist lauter, klingt wie Werbung, wir kriegen aber kein Geld, ich sag's, aber ihr wahrscheinlich auch nicht, ich zumindest sicher nicht, so ein Moleskine-Notizbuch und also alles pipapo, das kommt dann alles in einen riesen Rucksack. dann stellt man fest, es ist viel zu viel, dann geht man einmal durch. Aber es ist eh wie bei jeder Reise, mit dem Unterschied, dass man halt einen Haufen Gadgets noch mit hat. Ja, das kann dann sein, wie gesagt, der Reporter von heute, das ist halt nicht nur, und mit wem rede ich, er macht so einen Podcast, also man macht ja dann nicht nur vielleicht Fotos und schreibt seinen Text, oder eigentlich, man schreibt seinen Text, so war es früher, und dann war vielleicht nur Fotografin oder Fotograf mit. Gibt es immer noch bei luxuriösen Printorganen, die viel Geld haben. Ja, in Österreich sind es kaum welche dieser Kategorie leider. Und dann nimmst halt, hast die Kamera mit. Ich fotografiere auch gerne und seit vielen, vielen Jahren und habe Dunkelkammer und alles. Also ich mache das auch gern. Dann ist ein Aufnahmegerät mit. Dann kann ich die Kamera mittlerweile sehr gut, ist die für Videography geeignet und kannst schön damit auch filmen. Dann hast du natürlich einen Laptop mit, dann ordentlich, wo die diversen Schnittprogramme drauf sind von, weiß ich nicht, werdet ihr auch kennen, Hindenburg für einfaches, simples Audio und da halt komplexe Audio-Applikation auch noch und das Videoschnittprogramm und alles, alles, alles. Das ist dann halt am Laptop dann auch nochmal vom Word bis, ich weiß nicht was, Redaktionssystem auch nochmal alles oben und Fotobearbeitung, bla, bla, bla.
Magdalena.
Beim Terroranschlag war das bei mir zum Beispiel schon so, ich wohne im zweiten Bezirk und bin quasi zu Fuß dann hinspaziert und habe am Weg einfach schon die Leute gefragt und habe schon zum Beispiel da jüdische Mitbewohnerinnen und Mitbewohner gesehen, die halt da ganz nervös aus diesem, also es gibt ja diese Wohnungen, die da auch bewacht sind, rausgekommen sind. Da habe ich mal schon mit denen geredet und gesagt, ja, wie ist die Situation, was macht ihr, was habt ihr gehört? Und dann nimmt man das alles auch schon mit. Also das sind dann Situationen, die man natürlich auch dann erzählen kann. Man sagt ja, ich bin gerade da jetzt vorbeigelaufen und die haben mir das und das erzählt. Und natürlich versucht man, immer die beste Geschichte zu finden, das ist ganz klar. Und die findet man dann aber auch, wenn man mit den Leuten redet. Und das ist natürlich auch aufwendig, weil man natürlich nicht nur mit einer Person, sondern mit vielen Personen redet und dann halt da irgendwie eine gute Geschichte sich raussuchen kann. Oder man auch irgendwas sieht, was irgendwie spannend ausschaut und dann einfach mal hingeht. Wie gesagt, immer so, dass man niemanden gefährdet oder sich selbst gefährdet. Aber da einfach mal hinschauen und einfach neugierig sein, ja, das ist klar. Aber das ist eben das A und O in dem Job. Man muss sich was trauen im Sinn von die Leute ansprechen und schauen und sich einfach da nach vorne handeln quasi. Und das gelingt meistens ganz gut, sage ich jetzt einmal. Es ist definitiv so und das ist auch so die Vorgabe, was wir im Sender haben, ist so, wir hören uns zwar beide Seiten an, aber es gibt keinen Kompromiss, wenn es um Menschenrechte geht, zum Beispiel. Also da sind wir sehr, sehr klar positioniert. Ja, wir sind auf der Seite der Schwächeren, wir sind auf der Seite klarerweise der Menschenrechte. Und da gibt es bei uns auch nichts dran zu rütteln. Also das sehe ich ganz genauso. Und wenn dir ein Nazi gegenüber sitzt, ja, der sagt, aber ich bin ja gar kein Nazi, aber schon rechtskräftig verurteilt ist als Nazi, ja, dann wird er ein Nazi sein. Also das hat aber, glaube ich, wirklich weniger mit Objektivität oder Subjektivität zu tun, sondern ist einfach ein Fakt, würde ich sagen. Na, ich versuche, so wenig wie möglich zu provozieren, um ehrlich zu sein. Aber wenn dann jemand auf einer Demo steht und sagt, auf der Choralpe in Kärnten wird ein Vulkan ausbrechen, kann es schon passieren, dass ich einmal ein bisschen zum Lachen anfangen. Man versucht natürlich, wie gesagt, sich da zurückzuhalten, weil man will sie ja mit niemandem anlegen. Aber es ist teilweise so absurd, was da manche Leute glauben und in was für irre, krude Theorien, die sich da reinstürzen, dass man sich wirklich nur mehr auf den Kopf greifen kann zum Teil. Also definitiv. Und das sage ich dann auch teilweise in meinen Schalten live. Ja? Weil ich sage so, naja, die verrennen sich da halt schon in sehr seltsame Theorien, die absolut unglaubwürdig sind, ja, und so niemals passieren werden. Aber lustig machen kann man sich eigentlich nicht im Fernsehen über diese Leute. Das gehört sich irgendwo nicht, ja, aber natürlich, es reicht ja schon, wenn man die Geschichte erzählt, dann muss man nicht mal sehr viel mehr wertend dazu bringen, weil die Geschichte erzählt sich an Absurdität eh von selber. Also ich war nicht bei der ersten Demo, sondern es waren schon ein paar gelaufen und da habe ich schon gewusst, dass es unangenehm ist, weil ich das von den Kolleginnen schon gehört habe. Aber natürlich dann dort nochmal zu sein und zu sehen, wie man angefeindet wird, aber so richtig angefeindet wird. Und ich bin so ein Mensch, ich habe es gern harmonisch und ich finde, man sollte die Leute auch arbeiten lassen, wenn sie dort zum Arbeiten sind und sie nicht anpöbeln. Aber das ist so unfassbar, was dort passiert. Vor allem, man steht dort mit dem Mikrofon und will nur seine Arbeit machen und es steht pausenlos irgendwer da, der von dir wissen möchte, was du jetzt gleich sagen wirst und ob du eh die Wahrheit sagen wirst und da eh keinen Blödsinn berichtest. Und diese ständigen Diskussionen mit diesen Leuten, wo ich mir jedes Mal denke, warum muss ich mich vor dir rechtfertigen? Wir kennen uns nicht. Wirf mir nicht vor, nicht objektiv zu sein. Also quasi wirklich, das ist so, ich finde das so wahnsinnig übergriffig. Ich meine, ich gehe ja auch nicht zu den Leuten ins Büro und schaue, ob die ihre Arbeit richtig machen. Und dieses extreme Misstrauen und dieses überhaupt, diese Distanzlosigkeit, also das habe ich vorher noch nie erlebt, wirklich. Also dieses absolute Nicht-Abgrenzen-Können und dieses Nicht-Verstehen, wir machen da unsere Arbeit, das habe ich so noch nie erlebt. Und das ist wirklich extrem unangenehm, vor Ort zu sein bei solchen Demos und dieses extreme Misstrauen zu spüren und diese, wie gesagt, diese Distanzlosigkeit macht mich so fertig. Die stehen ja auch vor den Polizisten so nah an deren Gesichtern und schreien die an und sagen, gehen wir ins Parlament rein und hol die wahren Verbrecher raus und schließt euch uns an, wir gehen da gemeinsam rein. Und wenn man so denkt, hast, wo seid ihr voll Schobung? Nämlich wirklich. Also was ist das euer Lebensinhalt geworden, sich auf diesen Demos anzulegen mit Journalistinnen und mit Polizistinnen und ja, also diese Aggressivität und diese Selbstverständlichkeit, mit der die andere da bedrohen und deppert angehen, also da muss ich mir oft auf den Kopf greifen, finde ich wirklich ganz arg. Für mich ist das Berichtenswerte, was da draußen passiert bei den Leuten, wie es den Leuten direkt geht, Schicksale zu erzählen, sich Menschen anzuvertrauen oder wenn Menschen sich einem anvertrauen, das ist mir, gibt mir halt sehr viel mehr als irgendwelche faden Wirtschafts-BKs oder irgendwie irgendein eine fade Debatte im Parlament. Also ich verstehe voll, wenn Leute total auf das abfahren und das ist auch voll wichtig und gut, aber ich sehe mich eher, wie gesagt, in dem Bereich, wo es direkt um den Menschen geht und auch direkt mit den Menschen abseits von der Politik. Irgendwie gehört es ja immer ein bisschen zusammen, weil natürlich die Entscheidungen, die die Politik trifft, die Menschen betreffen, das ist klar. Aber wie gesagt, das ist schon eher meine Leidenschaft, ja, definitiv.
Alle Folgen von Mit Milch und Zucker findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.mitmilchundzucker.at.